Schon rein äußerlich macht dieser Band eine Menge her. Er ist dick wie ein Ziegelstein und bringt fast 2 Kilo auf die Waage. Von diesem wuchtigen Auftritt aber sollte man sich keinesfalls abschrecken lassen, denn das Buch ist bei aller wissenschaftlichen Sorgfalt und Genauigkeit sehr eingängig, sehr anschaulich geschrieben und besticht durch den Abdruck faszinierender Fotos, Dokumente, Briefe, Rechnungen, Konstruktionszeichnungen und vieles mehr. Das macht es leicht, der Lebensgeschichte des jüdischen Porsche-Mitgründers Adolf Rosenberger zu folgen, dessen Bedeutung für das Unternehmen lange Zeit totgeschwiegen wurde. Eine Geschichte, die mit einer rasanten Rennfahrerkarriere in den 1920er Jahren beginnt. Der Bonner Historiker Joachim Scholtesek.
Der Rennsport, der begann ja gerade erst. Und damals war das also State of the Art. Das war also das, womit man eben wirklich auch Erfolg haben konnte. Er war ein gut aussehender Mann. Er war ein guter Rennfahrer. Damals war man damit eben wirklich so an der Spitze des Sports. In den 20er Jahren, wo er Erfolge hatte, der, als er dann aber 30 wurde und dann, man weiß, die Rennkarriere geht dann ja irgendwann mal zu Ende, ihm auch umgesattelt hat und mit seiner ganzen Expertise, die er hatte, in die Motor- und Konstruktionswelt gegangen ist.
Es sind herrliche Fotos, die die Rennfahrerlegende Rosenbergers dokumentieren. Alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen seinen lorbeergekränzten Mercedes vor dem Freiburger Martinstor. Man sieht ihn im Kreis seiner Rennfahrerkollegen fröhlich beim Bier trinken oder kurz vorm Start mit ernster, angespannter Miene hinterm Steuer. Und schließlich ein Foto von einem Hauseingang in der Stuttgarter Kronenstraße. Dort ist im ersten und zweiten Obergeschoss die Porsche GmbH untergebracht. Der Gesellschaftervertrag vom März 1931 weist Ferdinand Porsche, seinen Schwiegersohn Anton Piech und Adolf Rosenberger als erster Geschäftsführer aus.
Also er war für diese Gründung dieses Konstruktionsbüros sehr wichtig. Ferdinand Porsche war tatsächlich auch ein wirklich sehr guter Techniker und Ingenieur, aber er konnte mit Geld nicht umgehen. Das war also seine Schwäche. Und Adolf Rosenberger hatte über seine Pforzheimer Verbindung hatte er Geld zur Verfügung. Seine Eltern hatten ein großes, das größte Kino in Pforzheim, Ufa, den Uferpalast. Und er konnte auf diese Art und Weise Geld mit einbringen, Geld, das Ferdinand Porsche nicht hatte. Und er war eben auch ein guter Kaufmann und war deswegen eben mit 10% am Kapital dieser GmbH, die Ferdinand Porsche gründete als Hauptakteur, dann beteiligt.
Das Startup gerät allerdings schon bald in finanzielle Schieflage. Ein neues Unternehmen mitten in weltwirtschaftlich schwierigen Zeiten auf den Weg zu bringen, ist eine Herausforderung, die viele Talente erforderlich macht. Ferdinand Porsche, den Autor Joachim Scholtesek als eigenbrötlerisches Ingenieurgenie beschreibt, ist offensichtlich kein Mann fürs Klinkenputzen. An dieser Stelle kommt Adolf Rosenberger ins Spiel, dem es nicht nur gelingt, immer wieder das Gehalt für die Mitarbeiter des Konstruktionsbüros locker zu machen. Der ehemalige Rennfahrer ist bestens vernetzt, kann mit Angestellten ebenso sicher umgehen wie mit den Chefs der Vorstandsetagen. Er bewegt sich parkettsicher auf Gesellschaftsabenden oder Jagdausflügen, um mit möglichen Auftraggebern Projekte zu erörtern, schreibt der Autor und kommt zu der Einschätzung.
In dieser schwierigen Zeit, da ist Adolf Rosenberger jemand gewesen, der eben gerade mit seinen Netzwerken und seinen Kenntnissen des Autobaus, der Autowelt, der Autoindustrie ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Firma Porsche industriell aufs Gleis gesetzt worden ist.
Trotzdem, zum 25-jährigen Jubiläum des Konstruktionsbüros 2006 wird Adolf Rosenberger nicht einmal erwähnt. Eine umfangreiche Studie des Stuttgarter Historikers Wolfram Püter zur Geschichte des Autoherstellers, 2017 erschienen, verschweigt Rosenberger nicht, legt aber andere Schwerpunkte. Joachim Scholtesek hat für seine Recherche unter anderem den Privatnachlass Rosenbergers in Kalifornien gesichtet, um ein angemessenes Lebensbild des Konstrukteurs zeichnen zu können. Anfang 1933 ist Porsche mit 80.000 Reichsmark verschuldet. Im Stuttgarter Konstruktionsbüro kommt es daher immer öfter zu unschönen Auseinandersetzungen, sodass Rosenberger als Geschäftsführer aus Gesundheitsrücksichten, wie es offiziell heißt, ausscheidet. Und zwar ausgerechnet am 30. Januar 1933, an dem Tag, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wird. Dennoch, es gäbe keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der Nationalsozialisten und der Entscheidung Rosenbergers, meint Joachim Scholtesek. Auch wenn die deutlich spürbare Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung eine zunehmend angespannte Atmosphäre der Bedrohung geschaffen habe. Eine Entwicklung, die auch der Jude Adolf Rosenberger mit Sorge beobachtet.
Er ist nicht wirklich religiös gewesen, kam aus einer assimilierten Familie in Pforzheim, aber ihn hat das nicht wirklich interessiert. Das war nicht sein Thema. Und wenn man es mal so etwas überspitzt, kann man sagen, eigentlich haben die Nazis, die Nationalsozialisten, haben ihn eigentlich zum Juden gemacht.
1933 wird der unschöne Streit um die Geschäftsführung zum Anlass für Rosenbergers Rückzug aus der Geschäftsleitung. Dass er 1935 dann aber seine Anteile am Porsche-Unternehmen zum Nominalpreis von 3000 Reichsmark an die Firma zurückverkauft, hat einen anderen Hintergrund.
Da ist er tatsächlich aus der Firma herausgedrängt worden mit diesem Minimalanteil. Und zu diesem Zeitpunkt 1935, da ging es Porsche eben schon durch den Rennwagenvertrag und auch den Beginn der Volkswagen-Produktion schon sehr viel besser. Und Ferdinand Porsche setzte ganz auf das nationalsozialistische Ticket. Und da war ein jüdischer Teilhaber ausgesprochen schlecht. Es war Ferdinand Porsche unangenehm, dass er einen Teilhaber hatte, der jüdischen Glaubens war. Das war für die Geschäfte schlecht und deswegen hat er ihn mehr oder weniger aus dem Unternehmen gedrängt. Der Vertrag sagt eben tatsächlich aus zu einem Nominalanteil, während die Firma schon sehr viel mehr wert war.
Der Verkauf der Geschäftsanteile unter dem eigentlichen Verkehrswert sollte nach dem Krieg zum zentralen Punkt eines erniedrigenden, unwürdigen Wiedergutmachungsverfahrens werden. Rosenberger fühlt sich betrogen. Doch die politische Entwicklung ist gegen ihn, als er Anfang September 1935 aus der Schweiz nach Pforzheim kommt, um seinen todkranken Onkel zu besuchen, wird er von der Gestapo verhaftet und in das KZ Kislau nördlich von Bruchsal gebracht. Für Rosenberger ein riesiger Schock und eine Zäsur, die sein Leben dramatisch verändert.
Bei Porsche haben einige seiner Vertrauten und seine Bekannten versucht, ihn herauszuholen. Das gelang dann eben auch nach ein paar Wochen. Aber Ferdinand Porsche wiederum, der war eben zu der Zeit in Spanien und hat sich um diese Dinge gar nicht gekümmert. Aber für ihn ist das natürlich ein ganz schwerer persönlicher Schlag gewesen. Das ist so, wenn man einmal, selbst wenn man ein paar Wochen im KZ war, man kommt nie wieder aus einem KZ heraus, wie man hereingekommen ist. Das war ein schwerer psychischer Schlag, auch körperlich ist Adolf Rosenberg danach nie wieder richtig gesund geworden. Er konnte nicht mehr Auto fahren. Das kann man sich vorstellen, wie das ist. Also wenn man Lähmungserscheinungen im Arm und in der Hand hat, der ist dann auch nach Frankreich zurückgekehrt und dann eben bis nach 1945 nicht mehr nach Deutschland zurückgegangen.
1938 emigriert der ehemalige Rennfahrer in die USA nach Kalifornien. Aus Adolf Rosenberger wird Alan Roberts, der nach dem Krieg wieder den Kontakt in die alte Heimat sucht, der um Wiedergutmachung kämpft, vor allem aber auf Einsehen und Anerkennung der Porsche-Familie hofft. Vergeblich. Eine Enttäuschungsgeschichte lautet denn auch der Untertitel von Joachim Scholtyseks Biografie, der zugleich konstatiert, dass sich der Blick auf den früheren Mitgründer in den letzten 10 Jahren verändert habe und Rosenberger inzwischen als Teil der Porsche-Geschichte anerkannt werde. Ein Verdienst auch der medialen Berichterstattung, nicht zuletzt im SWR, die Joachim Scholtysek in einer ausführlichen Rezeptionsgeschichte beschreibt. Das lange Ringen um Sichtbarkeit Adolf Rosenbergers findet mit dieser exzellenten, sehr ausgewogenen Biografie einen vorläufigen Höhepunkt.